Gutes hält sich. Seit 25 Jahren. Free
FM. 1768 in Sunderland waren es Seeleute, die den Grundstein legten. Sie wollten bessere Arbeitsbedingungen und stellten deshalb die Arbeit ein. Oder wie es im Englischen heißt, Strike. Und daraus entstand dann auch das deutsche Wort Streik. Doch was ist eigentlich ein Streik? Was muss ich beim Streiken alles beachten und wer darf streiken? Was ist Friedenspflicht und warum gibt es verschiedene Tarifverträge? Und welche Vorteile hat durch solche Verträge ein Arbeitnehmer und vor allem auch der Arbeitgeber? Antworten darauf liefert Gesellschaftssekretär Jan Gottke von der IG Metall Ulm.
Round 1.
Crashkurs Streiken. Was ist ein Streik eigentlich?
Letztendlich ist ein Streik das letzte Mittel in einer Auseinandersetzung um Arbeitsbedingungen. Das heißt, als Gewerkschaft, als IG Metall, haben wir immer das Ziel, möglichst alles am Verhandlungstisch zu klären. Nur haben wir eine schlechtere Verhandlungsposition als die Arbeitgeber. Und deswegen ist da vor mehr als 100 Jahren das Konzept des Streiks entstanden, das letztendlich bedeutet, dass man für ein Ziel der Verbesserung der Arbeitsbedingungen die Leute ihre Arbeitskraft entziehen und eben gemeinsam streiken. Da ist der Solidaritätsfaktor das Wichtigste. Wenn eine einzelne Person streikt, bringt es nicht so viel, als wenn alle streiken, ganz klar.
Was macht dann einen Streik aus?
Ein Streik macht es halt einfach erstmal aus, dass die Kolleginnen und Kollegen geschlossen ihre Arbeitskraft verweigern. Und dass sie halt auch trotzdem vom Werkstor sind und Leute, die zum Arbeiten gehen wollen, auch ansprechen, warum sie dann arbeiten gehen wollen. Weil wir halt für gute Arbeitsbedingungen hier streiken und es um wichtige Themen geht. Gewerkschaft lebt von dem Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das kann halt auch eben einen Streik ausmachen, eben die Solidarität. Die wächst dann auch so peu à peu innerhalb. So dieses, wir stehen gemeinsam zu einem Ziel zusammen, das ist halt auch, das ist diese Lebensader, ist halt die Solidarität, von der wir halt als Gewerkschaften leben. Und ohne Solidarität funktioniert auch kein Streik.
Wer darf jetzt alle streiken?
Alle, die wir als Gewerkschaft aufrufen. Das heißt, deswegen ist es auch immer so wichtig, dass wir vor einem Streik die Aufrufe verteilen am Werkstor. Und da steht dann immer explizit drauf, wen wir aufrufen, welche Schichten, welche Abteilungen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Aber letztendlich alle, die wir aus einem Betrieb aufrufen. Das heißt, es kann passieren, dass wir einen Betrieb an einem Tag aufrufen, den Nachbarbetrieb aber nicht. Dann darf auch nur der Betrieb zum Streik rausgehen, beziehungsweise die Beschäftigten aus dem Betrieb, die dort aufgerufen wurden.
Wann darf eigentlich gestreikt werden?
Gestreikt werden darf immer außerhalb der sogenannten Friedenspflicht. Was heißt jetzt Friedenspflicht? Das bedeutet, man hat einen Tarifvertrag abgeschlossen und der hat immer eine bestimmte Laufzeit. Und wenn diese Laufzeit vorbei ist und wir den Tarifvertrag entsprechend auch gekündigt haben, das muss da vorher sein, dann gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, an dem die Friedenspflicht vorbei ist und ab diesem Zeitpunkt darf gestreikt werden. Bei uns ist das jetzt in dem Fall ab dem 2. März 0 Uhr darf gestreikt werden.
Okay, damit hätten wir die ersten Basics schon mal abgefrühstückt. Gehen wir einen Schritt weiter.
Round 2.
Was ist eine Streikfreigabe?
Wir sind eine demokratische Organisation. Das heißt, dass immer eine Abstimmung vor einem unbefristeten Streik stattfinden muss. Vor einem Warnstreik nicht. Da entscheiden wir das mit den Vertrauensleuten zusammen. Da gibt es vorher keine Abstimmung. Aber die Freigabe zu einer Abstimmung, die muss immer vom Vorstand kommen. Das gibt unsere Satzung vor. Das kann bei anderen Gewerkschaften anders geregelt sein. Bei uns muss immer der Vorstand die Abstimmung Abstimmung freigeben und dann entscheiden die Mitglieder.
Was ist die Urabstimmung?
Die Urabstimmung ist dann möglich, wenn wir die Verhandlungen als gescheitert erklären. Das heißt, wir machen im Vorfeld immer erstmal so Warnstreiks. Das sind zunächst erstmal so ein paar Stunden. Das können aber auch bis zu 24 Stunden Warnstreik sein, um die halt verhandlungsbegleitend da Aktionen durchzuführen und einfach Streiks durchzuführen. Und dann, wenn wir halt der Ansicht sind, wir kommen hier nicht weiter, die Arbeitgeber bewegen sich einfach kein Stück, dann machen wir eben diese sogenannte Urabstimmung. Da werden dann, wenn die Abstimmung freigegeben wird vom Vorstand, unsere Mitglieder an die Wahlurne gebeten und müssen darüber abstimmen, ob wir in einen fristlosen Streik gehen oder nicht.
Ein Begriff, den ich noch für interessant gefunden habe, Streikbrechergeld. Was ist das?
Streikbrechergeld, damit locken die Arbeitgeber. Das sind dann so zusätzliche Zahlungen, die sie halt, Bonuszahlungen, was auch immer, die sie ausrufen, wenn man halt trotzdem reinkommt. Häufig habe ich es dann schon in der Vergangenheit, ich persönlich nicht erlebt, aber ich kenne so Berichte, dass das dann irgendwie dann doch nicht gezahlt wurde. Und dann standen die Leute irgendwie total blöd da, haben sich zum Deppen gemacht, waren unsolidarisch den Kollegen gegenüber, sind halt mehr oder weniger dann der Arsch im Betrieb. Und auf der anderen Seite haben sie auch die Kohle nicht bekommen. Kann aber auch manchmal sein, dass es halt dann ausgezahlt wird. Ist eigentlich eher ein Lockangebot der Arbeitgeber, dass die Leute den Streik aufhören und sich entsolidarisieren.
Ist das nicht Bestechung?
Ja, definitiv ist das Bestechung. Ja, leiden können wir das nicht. So, aber es ist halt auch nicht verboten. Round 3.
More detail. So, Jan, welche Streikformen sind denn die verbreitendsten?
Die verbreitendsten Formen jetzt bei uns sind es eigentlich nur 3 Stück. Das ist der Warnstreik, das ist die sogenannte zusätzliche Eskalationsstufe, das ist der sogenannte 24-Stunden-Streik oder 24-Stunden-Warnstreik. Da bekommen auch unsere Mitglieder Streikgeld, wenn wir dazu aufrufen. Und dann als letzte Stufe ist dann da der fristlose Streik, über den wir vorhin schon gesprochen haben.
Haben Tarifverträge eigentlich unterschiedliche Laufzeiten oder sind die genormt?
Nee, da gibt es keine Norm. Wir wollen immer als Gewerkschaft eine möglichst kurze Laufzeit haben, vor allem was die Entgelte betrifft. Ne, eigentlich wollen wir alle 12 Monate das verhandeln. Die Arbeitgeber wollen natürlich eine möglichst lange Laufzeit haben. So, da ist auf jeden Fall in dieser Laufzeit von den Tarifverträgen ein Unterschied. Und es ist halt so, es gibt nicht immer nur einen Tarifvertrag, in dem alle Themen drin sind, sondern wir haben zu verschiedenen Themen verschiedene Tarifverträge. Und das sind auch immer, die haben auch immer eine eigene Laufzeit, die haben eine eigene Kündigungsfrist und das ist auch immer ganz wichtig so, weil wir müssen immer vor jeder Tarifverhandlung entscheiden, welche Themen wollen wir verhandeln, darüber diskutieren wir und dann müssen wir entscheiden, welche Tarifverträge müssen wir dafür kündigen und wollen wir das machen. Wenn wir alle Themen und Inhalte nur in einen einzigen Tarifvertrag gegossen hätten, dann müssten wir immer diesen kompletten Tarifvertrag mit allen Errungenschaften, die da so drinstehen, kündigen. Das heißt, wenn wir keinen einzelnen Entgelttarifvertrag hätten, sondern quasi ein Gesamtwerk, dann würden wir auch jedes Mal zum Beispiel die 35-Stunden-Woche kündigen und sowas. Und das wollen wir halt nicht. Deswegen gibt es halt da verschiedene Vertragsmodelle.
Wie sieht es da mit der Friedenspflicht aus, wenn man mehrere Tarifverträge kündigt?
Wir haben jetzt in dieser Tarifrunde haben wir 4 Hauptthemen, die wir fordern. Das eine, natürlich, was wir immer fordern, Entgelt. So eine Entgelterhöhung, Entgeltstabilisierung, das ist auch jetzt in dieser Zeit total wichtig, weil der private Konsum war in den letzten Jahren immer der Stabilisierungsfaktor, wenn man volkswirtschaftlich auf Deutschland schaut. So, das ist halt, die Entgeltentwicklung ist da extrem wichtig. Dann fordern wir neue Instrumente zur Beschäftigungssicherung. Und wenn ich jetzt die beiden Tarifverträge zum Beispiel nehme, der letzte Entgelttarifvertrag, der lief zum 31. Januar diesen Jahres aus. Aber der Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung, der läuft erst zum Ende Februar aus. Also deswegen ist die Friedenspflicht ja auch erst im März zu Ende. So, daher kommt es. Normalerweise, wenn wir den nicht gekündigt hätten, hätten wir jetzt schon ab Februar streiken können. Und da wir den gekündigt haben oder die Themen verhandeln wollen, ist es erst im März zum Beispiel. So, dann haben wir noch Zukunftsforderungen und Ausbildungsqualität. Das wären 4 Vertragswerke, wären das denn im Prinzip.
Danke, Jan. Dann hätten wir jetzt ja schon mal die Theorie durch. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Praktische. Extra. Wie sieht denn eigentlich bei dir der klassische Streikarbeitstag aus?
Also klar, erstmal irgendwie so dieses ganze Organisatorische. Die ganzen Prozesse, dass das halt auch rechtlich abgesichert ist, darum müssen wir uns ja dann alles kümmern als Gewerkschaftssekretäre. Die Gewerkschaft selber, das sind ja jetzt nicht nur wir, die im Büro hocken bei der IG Metall Ulm oder halt auch in den anderen Geschäftsstellen der IG Metall, sondern die Gewerkschaft machen ja die Mitglieder aus. Das heißt, die zahlen einen Mitgliedsbeitrag, damit wir die Organisation aufrechterhalten können, das ist das eine. Dass sie aber natürlich auch einen Anspruch auf das Streikgeld haben, das ist auch klar. Weil das ist die einzige Rücklage, die wir bilden. Und Gewerkschaft macht halt wirklich die Solidarität aus. So ein typischer Arbeitstag an einem Streik sieht dann für mich eher so aus, dass man meinetwegen morgens um 5 am Werkstor steht, die Leute anspricht, die Aufrufe zum Streik verteilt, ein paar Gespräche führt und dann, wenn halt dann die Frühschicht kommt am Nachmittag, macht man das halt nochmal, verteilt nochmal die Aufrufe. Das kann dann halt bis zur Nachtschicht gehen. Es kann durchaus vorkommen, dass man da irgendwie 24 Stunden oder länger nicht schläft oder halt mal so zwischendurch im Auto ein bisschen döst oder so. So sieht halt dann da ein typischer Tag aus letztendlich. Weil wir müssen ja die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb ja unterstützen. Das ist ja quasi unser Job, dass sie die Sachen an die Hand bekommen, um halt den Streik vor Ort zu organisieren. Aber rausgehen müssen sie dann ja selber zum Streik und halt auch an die Leute kommen. Dafür haben wir ja dann ja auch unsere Strukturen, zum Beispiel die Vertrauensleute. Unsere Vertrauensleute, die werden alle 4 Jahre gewählt. In den Betrieben gibt es immer Vertrauensleute-Gremien und die haben letztendlich die Aufgabe, die Gewerkschaft im Betrieb zu repräsentieren. Das heißt, deren Aufgabe ist es halt zum einen, Informationen von uns an die Belegschaft zu tragen, aber andersrum natürlich auch zu uns zurückzukommunizieren in die Geschäftsstelle. So, wo drückt der Schuh bei denen, was für Probleme gibt es? Also sind halt auch das Sprachrohr der Belegschaft. Zum einen zu uns als Gewerkschaftssekretäre, aber halt auch zum Betriebsrat hin und so weiter. Also die haben dann eine ganz, ganz wichtige Funktion, die dann sehr häufig übers Flyer-Verteilen hinausgeht.
Wenn man jetzt die Zahlen zu Frankreich nimmt, dort wird ja viel mehr gestreikt. Ist das dann auch ein Ziel, das die IG Metall verfolgt oder geht es bei euch mehr um Qualität statt Quantität?
Also als IG Metall streiken wir im Vergleich noch relativ viel. Das hängt aber halt auch damit zusammen, dass wir noch einen relativ hohen Organisierungsgrad in der Belegschaft haben. Das sieht leider bei kleineren Gewerkschaften in kleineren Branchen in Deutschland anders aus. Nun muss man wissen, wenn ich jetzt nach Frankreich schaue, also im Durchschnitt sind in Deutschland so 18% der Beschäftigten gewerkschaftlich organisiert. In Frankreich, wo sie viel streiken und sowas, von diesen eindrucksvollen Bildern und so, sind irgendwie 4-5% gewerkschaftlich organisiert, muss man wissen. Die haben gewerkschaftlich nicht so eine hohe Durchsetzungskraft. Viele gute Arbeitsregelungen, die sie halt haben, sind in Frankreich eher aus diesem republikanischen Staatsansatz, auch in Verbundenheit immer noch mit der Französischen Revolution entstanden. Es ist ein ganz, ganz anderes System. Da ist die Vergleichbarkeit schwierig und viele Errungenschaften, die sie haben, stehen im Gesetz drin und nicht im Tarifvertrag. Die Gewerkschaften dort sind eigentlich nicht so stark durchsetzungsfähig, wie wir das hier sind. Aber die Bilder sind schon eindrucksvoll, klar, muss man halt sagen. Und dazu kommt halt noch, dass die auch zu anderen Themen streiken können. Der politische Streik ist in Frankreich erlaubt. In Deutschland ist politischer Streik verboten. Das muss man halt da beachten und wissen, auch wenn es da juristische Auseinandersetzungen gibt, so in welchem Fall ist es verboten und in welchem Fall nicht. Aber es gab mal in den 50er Jahren ein Urteil von dem Bundesarbeitsgericht, das gesagt hat, politischer Streik ist in Deutschland untersagt. So, zu Schweden und Skandinavien kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich jetzt gar nicht weiß, wie viel die mehr streiken oder weniger. Ich weiß, dass dort der Organisierungsgrad in den Gewerkschaften deutlich höher ist, als das bei uns der Fall ist und als auch in Frankreich. Hängt halt zum Beispiel auch damit zusammen, dass die Arbeitslosenversicherung von der Gewerkschaft organisiert wird. Deswegen sind da so viele Mitglied. Also ist ein Grund. Ich weiß jetzt nicht, ob die mehr streiken oder weniger streiken als wir. Das kann ich nicht beantworten, habe ich keine Zahlen im Kopf.
Bisher haben wir ja vor allem über die Situation der Arbeitnehmer gesprochen. Wie sieht dann das Verhältnis zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber aus?
Also die Arbeitgeber haben ja auch Vorteile durch den Tarifvertrag. Die haben Planungssicherheit, weil erstmal für eine gewisse Zeit festgeschrieben ist, die Entgelte sind jetzt so und so. Also die steigen meinetwegen um 4-5%, aber dann ist halt erstmal Ruhe im Betrieb. Ein Betrieb, der keinen Tarifvertrag hat, dürfte theoretisch jederzeit streiken, sofern wir dazu aufrufen als IG Metall. Also haben die immer quasi da so einen Unsicherheitsfaktor drin, wenn sie nicht tarifgebunden sind. Das ist erstmal so das eine, was deren Interesse ist, diese Planungssicherheit. Das andere Interesse an den Tarifvertrag für den Arbeitgeber kann da sein, die Vergleichbarkeit von den Personalkosten. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel ganz plakativ nach Baden-Württemberg schauen, beziehungsweise schauen wir hier nach Ulm und nehmen einfach mal Iveco Magirus und Evobus. Beide suchen und brauchen immer zum Beispiel Kfz-Mechatroniker. Die wissen aber ganz genau, bei Iveco verdient ein Kfz-Mechatroniker prinzipiell genauso viel wie bei Evobus, weil die im gleichen Tarifvertrag drin sind. Und das ist halt so dieses Vergleichbarkeitsprinzip. Oder wenn halt andersrum ein Konkurrenzverhältnis besteht in den Produkten, wenn wir da jetzt zum Beispiel Mercedes und Audi nehmen, Mercedes in Stuttgart und Audi in Neckarsulm, beide in Baden-Württemberg, platzieren sich beide bei den PKWs irgendwie als Premium-Segment, wissen aber ganz genau, wir sind im gleichen Tarifvertrag, also haben wir eine Vergleichbarkeit in Personalkosten, wir können es ungefähr vergleichen. Also entscheidet letztendlich nur derjenige, der das bessere Produkt am Markt anbietet. Und die unterstützt halt die Beschäftigten davor, einen Unterbietungswettbewerb in den Arbeitsentgelten zu betreiben. So, das ist halt so dieses Zweierlei. Also es gibt auch Vorteile für die Arbeitgeber. Da gibt es auch ein paar mehr, die man jetzt vielleicht zu weit gehen würden.
Dankeschön, Jan Gottke, Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall in Ulm. Was ist das Erste, was euch zum Thema Streiken einfällt? Gibt es Begriffe, die ihr noch gerne erörtert haben wollt? Schreibt uns per WhatsApp ins Studio unter 0731 938 6299 oder per Mail an radio@freefm.de.
25 Jahre Radio Free FM.
Länger on air als Berbling Air.